Herzlich willkommen zu Radio Brennnessel, Ihrem Sozialradio. Mein Name ist Evelyn Böhm und ich freue mich, dass Sie auch diesen Monat wieder eingeschaltet haben. Wenn wir Glück haben, ist der 7. März und es ist kurz nach 9 Uhr. Unsere Sendung heute ist relativ monothematisch. Unser Studiogast ist Heiko Holtgrabe und erzählt uns ein bisschen was zu DEW Kommunal. Und wir haben ein Märchen.
Ein halbes Jahr ist es jetzt genau her, dass wir eine ganze Sendung dem Thema der Energieversorgung hier in Dortmund gewidmet haben. Heiko Holtgrabe von Akkuplan und vom Bündnis DEW Kommunal hat uns im September ausführlich erklärt, wie es zu der aktuellen Situation gekommen ist. Das heißt, dass die DEW zur Hälfte ungefähr, mal so grob über den Daumen, der Stadt Dortmund gehört und zur anderen Hälfte der RWE. Dieser Vertrag läuft aus Ende 2014. Also Einzelheiten, wie es dazu kam, gibt es in unserer September-Sendung nachzuhören. Und heute ist wieder Heiko Holtgrabe hier im Studio, um uns zu berichten, wie es weitergegangen ist, wie der aktuelle Stand ist. Hallo Heiko.
Ja, hallo. Guten Abend.
Ja, ein halbes Jahr später. Ihr habt als Bündnis weiter euch dafür eingesetzt, dass die Dortmunder Energieversorgung hier in städtische Hand, in kommunales Eigentum überführt wird und RWE da rauskommt.
Wir würden gerne mehr machen, wenn wir könnten. Aber obwohl wir da, ich glaube, ich habe neulich mal gerechnet, 4 Jahre schon da dran sind an dem Thema in Dortmund und 4 Jahre eigentlich fordern, dass dieser Prozess, in dem man überlegt, wie die Zukunft der Stromversorgung in Dortmund aussehen könnte, dass der irgendwie auch transparent ist, dass er öffentlich gemacht wird, dass sich dann auch andere beteiligen können. Obwohl wir das schon 4 Jahre fast machen, wird das heute immer noch als Staatsgeheimnis behandelt, also nur hinter geschlossenen Türen. Und wir wissen bis heute nicht mal das Profil der Gutachten, die zurzeit auf dem Weg sind, die Stadtverwaltung sich machen lassen wird. Also das Profil der Ausschreibung, wo die verschiedenen Falltypen beschrieben wären, geprüft werden und so weiter. Selbst das ist bisher der Öffentlichkeit nicht bekannt. Man kann sich das zusammenreimen.
Gibt es das denn? Das weiß man auch wahrscheinlich auch nicht so genau. Oder?
Also ich habe jetzt neueste Information ist, diese Aufträge sind noch gar nicht raus. Es gibt dieses Profil selbstverständlich. Wir haben ja auch in unserem Bündnis Vertreter mehrerer Parteien, die zum Teil an diesen geheimen, also nicht öffentlichen Sitzungen des Rates beteiligt sind und die dürfen nichts sagen, aber die können immerhin, sag ich mal, bestätigen, wenn was vorliegt oder noch nicht vorliegt und wo der Stand ist. Das ist nicht das Problem.
Also als wir im September darüber gesprochen hatten, war ganz klar, dass die Sache insgesamt überhaupt sehr knapp ist schon. Und so wie es aussieht, irgendwie scheint die Stadt jetzt auch nicht mit Hochdruck dran zu arbeiten, dass die Gutachten jetzt in Auftrag gegeben werden.
Ja, wenn man böse sein will, das habe ich vielleicht im September auch schon gesagt, dann könnte man schon jetzt sagen, es läuft auf eine zweite Bittermarkrunde hinaus. Wir haben, glaube ich, ja im Herbst waren dann ja doch ein bisschen sauer auch, dass da sich so wenig tat in Sachen Öffnung. Das Einzige, was wir im letzten Jahr geschafft haben, dass es überhaupt mal eine Verwaltungsvorlage gab, die öffentlich vorgelegt wurde, also den Ratsparteien bekannt gegeben wurde, in der die Verwaltung niedergelegt hat, wie sie sich das denn vorstellt, die Zukunft oder auch die Prüfung der Dinge. Und über diese Vorlage hätten wir ja gerne diskutiert und andere auch, aber diese ursprünglich öffentliche Vorlage wurde in öffentlicher Sitzung gar nicht mehr weiter behandelt, sondern verschwand. So, und darüber waren wir so sauer im Herbst, dass ich dann vorgeschlagen habe, wir gehen nochmal an den Ausschuss für öffentliche Ordnung, Anregen und Bedenken. Da sind so diverse Sachen zusammengefasst in diesem Ausschuss. Er macht also auch öffentliche Ordnung, das weiß ich jedenfalls. Naja, und er nimmt so eine Art Petition entgegen. Da waren wir schon einmal, haben das irgendwie genutzt. Das war ungewollt, muss man sagen, sogar damals eine relativ nützliche Sache, der erste Versuch. Und das, da wollten wir jetzt einfach das nochmal probieren und uns einfach an den Ausschuss bitten, uns dabei zu unterstützen, diese Sache transparenter hinzukriegen. Also das entsprechende Druck auf den Rat auszuüben, dass man das irgendwie so macht, dass die inhaltlichen Fragen zumindest öffentlich beraten werden und wegen mir die Gutachternamen oder wer mit wem da ins Bett geht oder auch nicht oder so, sowas sozusagen dann in nicht öffentlicher Sitzung beraten wird. Mhm. Das ist ja völlig egal, das interessiert, das kann man doch auseinanderhalten. Also wir haben den Vorschlag dem Ausschuss gemacht und haben eigentlich gedacht, da kann er eigentlich nicht Nein sagen. Dann hat das ewig gedauert, bis diese Sitzung war, die Ausschusssitzung, der tagt nicht häufig. Dann bin ich erst Anfang Februar da gewesen auf dieser Sitzung, waren wir das erste Anliegen und der Ausschuss ist so übliche Größe. Zwei Parteien, zwei Fraktionen haben gleich zu erkennen gegeben, dass sie uns Papier voll und ganz unterstützen und gerne zum Antrag erheben würden. Das war ungewöhnlich. Das macht man mit Anliegen nicht. Also wenn da so ein Petent angerannt kommt, da heißt es nicht gleich, jetzt machen wir das zum Antrag, sondern da redet man und drückt sich rum und wie kann man das denn und ha, so. Ja, so geht das meistens so zur Sache. Aber da waren dann gleich, das war die Grünen und die Linksfraktion, die gesagt haben, sie finden es so gut, dass sie die vier Punkte, die in unserem Schreiben am Ende drei Punkte genannt sind, dass diese drei Punkte sie zum Antrag machen würden, dass also der Ausschuss unterstützt die Forderung nach einer sofortigen Unterrichtung der Öffentlichkeit über das Profil der Untersuchung, ne, Nummer eins. Nummer zwei, dass die geplante Zwischenpräsentation öffentlich stattfindet und dass, wenn dann die Gutachtenergebnisse im Sommer, Frühherbst oder wann immer dann endlich da sein sollten, dass sie dann auch sofort auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, damit überhaupt man noch eine Gelegenheit hat, da einen Blick drauf zu werfen, gegebenenfalls auch noch eine kritische Stimme zu äußern oder auch, wenn man hinweist, dass da möglicherweise was schiefgelaufen ist. Naja, so war es, aber interessanterweise, die Vertreter der anderen drei Parteien haben sich alle mit windigen Argumenten gegen den Antrag gewendet und versuchten die Antragsteller dazu zu bewegen, den Antrag besser fallen zu lassen. Mhm. Aber das haben die dann nicht machen lassen. So kam es tatsächlich gewissermaßen zu einem selten klaren Votum, also dass dann eine große Mehrheit gegen einen Vorschlag einer größeren Transparenz in dieser Angelegenheit stimmt. Ja, da reden wir nicht rein. Das geht uns nichts an. Und außerdem ist sowieso alles geregelt.
Ja, also aber gerade die Stromversorgung. Ich meine, Strom braucht hier jeder. Also wenn das nicht irgendwie alle an was angeht, was dann? Das ist ähnlich wie Müllabfuhr oder so. Das sind doch grundlegende Dinge. Oder Schulen, da muss man doch mal irgendwie zumindest wissen, irgendwie auf welcher Basis da Entscheidungen getroffen werden.
Ja.
Aber der Rat, beziehungsweise schon der Ausschuss, dieser Petitionsausschuss meinte, nö, das muss nicht sein, das wird besser im geheimen Kämmerlein verhandelt.
Das hat uns und mich auch nicht weiter überrascht. Wir hatten auch vorher Korrespondenz mit Herrn Sierau. Der hat auch schon sowas Ähnliches. Also die vermengen.
Hat der eigentlich jetzt auch einen Vorstandsposten bei RWE, fällt mir da ein?
Ja,
ja,
natürlich
hat
er einen Vorstandsposten. Ja,
ja, gut, ja. Dann wundert
einen. Ja, einen Aufsichtsratposten,
nicht einen Vorstandsposten. Ja, aber ist das nicht so ähnlich?
Nein, das ist schon.
Nein, aber Geld gibt es auch.
Geld gibt es auch. Und mit dem hatten wir dann eben auch schon korrespondiert. Und da, die haben alle, also sowohl Herr Sierau wie auch eben da im Ausschuss die Vertreter und auch bei anderer Gelegenheit, wurde das immer als unentflechtbar genannt.
Was jetzt?
Diese sozusagen das, was man zu schützen habe, im Interesse, also im Interesse der Gutachter.
Die Gutachter müssen geschützt werden.
Ja, die Gutachter. Jetzt. Und deswegen muss.
Moment,
das
also
war die offizielle,
verstehe ich hier nicht.
Das ist die offizielle Diktion. Es geht um schützenswerte Interessen der Gutachter, also Betriebsgeheimnisse oder Umsatzgrößen oder weiß der Himmel was. Das wird herangezogen, warum dieser ganze Vorgang selbst im Rat, im nicht öffentlichen Teil verhandelt wird.
Ich meine, da geht es doch um öffentliche Gelder, die da ausgegeben werden. Also, nun gut, der Rat meint, er möchte das lieber wie damals in der Bietermarkrunde und hinter verschlossenen Türen aushandeln.
Ja.
Und damit würde die Dortmunder Energieversorgung weiter zur Hälfte von RWE erledigt werden.
Könnte sein.
So scheint im Moment das Interesse der Ratsfraktion. Das würde ich jetzt mal, zumindest der Mehrheit der Ratsfraktionen, das würde ich jetzt da raus.
Es gibt immer so verschiedene Gesichtspunkte, die man dabei so erwägen muss. Wer sagt da was und bei welcher Gelegenheit und so. Und ich muss dann sagen, nur mal ein Beispiel zu nennen. Es hat ja ein paar Tage später den Energiewende-Kongress gegeben in Dortmund. Tolles Ding. Erste Dortmund-Energiewende-Kongress, also, ne? Aus dem Hause der Stadt Dortmund, also und mit großer erlauchter Zuhörerschaft. Und da redeten wir am Rande mit einem Herrn von DW21, Herr Heinz, Prokurist, glaube ich, der so interessiert uns fragte, wie wir uns denn das eigentlich vorstellen würden mit der Übernahme der DW21 durch die Stadt und was wir denn damit verbinden würden und so. Und wir waren ganz abendernartig irgendwie gesagt, was wir uns so vorstellen. Vielleicht haben wir die Frage gar nicht so richtig kapiert. Und haben möglicherweise auch deswegen nicht die richtige Antwort gegeben. Aber aus der Fragerei wurde eins deutlich. Die überlegen sich und die argumentieren immer nur so, ach, die RWE da drin, die hat da eh nicht viel drin zu sagen. Da muss man nicht viel Rücksicht drauf nehmen.
Ja. Naja, aber die nehmen die Hälfte der Gewinne mit. Ne? Und die andere Hälfte geht an den Flughafen.
Gut, ja, ist auch nicht besser. Aber Frage, auch wenn die sagen, da ist vielleicht nicht mehr viel Rücksicht drauf zu nehmen, aber warum sperren sie sich denn die Hände ringend dagegen, dass sie es sozusagen ohne die RWE machen?
Ja,
also, und da kommen doch relativ handfestere Interessen ins Spiel, glaube ich, die aber keiner verkaufen kann. Also es kann hier niemand hergehen und sagen, unter den Beschäftigten RWE, Herr Drabig, der die Geschäfte des Unterbezirks, nicht die Geschäfte führt, sondern die Politik des Unterbezirks der SPD bestimmt in Dortmund, als Vorsitzender, der ist ja gut bestaltet Beschäftigte der RWE.
Ach.
Und er macht seine Politik aus seinem Büro raus. Jetzt kann aber doch Herr Drabig schlecht sich in der Öffentlichkeit melden und sagen, ja, es hat schon Vorteile, dass die bei uns sind. Ich zum Beispiel habe dadurch einfach bessere Arbeitsbedingungen für meinen Unterbezirk. Ja, es gibt gut, noch mehr solche Geschichten. Ja, die kommen nicht alle auf den Tisch.
Sozialdemokraten, ne? Ich meine, das ist jetzt nicht wirklich, also ich finde es nicht wirklich überraschend.
Nein.
Das ist, ne? Das ist der Dortmunder Filz.
Ja. Und es gibt so sicherlich noch so manche andere Erleichterung hier und da, die RWE dem oder derjenigen gewährt, die wir gar nicht ahnen. Aber die da auch eine Rolle spielt, aber die man auch nicht öffentlich auf die Waagschale werfen würde. Sagen, ja, das ist es. Deswegen wollen wir, dass RWE da weiter dabei ist. Nein, die argumentieren immer, ja, so schädlich ist es aber nicht. Die sind jetzt schon ziemlich kleinlaut geworden und wir können eigentlich brauchen auf die Interessen von RWE nie mehr Rücksicht zu nehmen. Das ist die offizielle Argumentation heutzutage.
Ja, gut. Ja, was macht denn jetzt das Bündnis Dortmund Kommunal mit dieser verfahrenen oder sagen wir mal mehr verfilzten Situation?
Wir haben zu dem Kongress ja ein schönes Flugblatt geschrieben und wir haben das, das haben wir da verteilt, haben uns aber von dem Kongress auch nicht viel versprochen. Das ist so ein krasser Widerspruch zwischen auf der einen Seite dieser Verschlossenheit in der Sache, ja, und auf der anderen Seite so einen Kongress zu veranstalten im Rathaus in öffentlicher Halle,
ja, aber
mit
toll.
Mikrofon, ja. Und ich weiß nicht was.
Aber
und
da mitten in der Woche, tagsüber, also ich musste arbeiten, mich hätte das vielleicht interessiert, okay. Na, aber ich meine, wer kann da hin?
Wer da nicht arbeiten, ne? Wer arbeiten musste, konnte nicht dahin. Trotzdem, das, also sag mal, das ist, ich sage, erstmal weise ich nur auf den Widerspruch hin. Es ist doch verrückt, dass so auf der einen Seite hält man es so zu und auf der anderen Seite macht man da so eine Veranstaltung mit Fachleuten und Unternehmensvertretern und nennt das ersten Dortmunder Energiewende-Kongress.
Also ja, und
vor 10 Jahren hätte das Wort Energiewende, glaube ich, sowieso keine Stadtverwaltung in den Mund genommen. Weil da war das noch aus Anti-AKW-Bewegung ein Wort. Inzwischen wird das so mal ganz lässig mal für irgendeine Art von Veranstaltung verwendet.
Ja, bei der vermutlich nicht viel rausgekommen
bei der,
ist.
Also
gut, ihr habt am Rande interessante Gespräche geführt scheinbar.
Ja. Es nannte sich Kongress, aber es war schon eigenartig als Kongress, denn es gab so gut wie keine Möglichkeit, überhaupt eine Diskussion zu führen. Es gab eine Fülle von Referaten, von Unternehmensvertretern, von Tüftlern, von auch ein paar Politikern. Da war
ich glaube, von RWE war auch jemand da.
Von der RWE war jemand da, oder sogar ein Hochrangiger. Da war so ein ganz, ganz schlauer Kopf, war ein Schnellsprech. Ach, vom RWE Deutschland, der Neuhaus, Dr. Neuhaus von der RWE Deutschland AG. Oh, ein Mann vom Vorstand, der aber wirklich ohne Punkt und Komma sozusagen vorgetragen hat und RWE verkauft hat als die Speerspitze der Energiewende.
Hier sind wir wieder mit dem zweiten Teil von Radio Brennnessel, Ihrem Sozialradio. Mein Name ist Evelyn Böhm und ich freue mich immer noch, dass Sie da sind. Und ich freue mich, dass Sie immer noch da sind. Und hiermit begrüße ich auch die neu hinzugekommenen Zuhörer und Zuhörerinnen.
Il parcourait la ville, les oreilles dans le vent, apporte aux familles le courrier en souriant. C'est un bien gentil, et tout plein de bonheur, un peu de la chopine, normal pour un facteur, mais pas l'histoire sans rame, car il a épousé une bien moche femme.
Dann müsste man erstmal fragen, wohin wendet sich das denn jetzt mit der Energieversorgung?
Ne? Also ich meine, genau, das könnte man dann fragen wollen, ja, das könnte man sagen wollen. Aber das ganze Vokabular, was der verwendet, das war höchst interessant. Also er hat sich sogar bis dahin verstiegen. Sagte, ja, Energiewende oder das Thema gäbe es bei RWE nicht erst seit Fukushima. Nein, da würden sie schon ganz lange dran arbeiten und deswegen wären sie da ja auch schon so weit. Ja.
Wie weit?
So weit, dass sie bald, demnächst, auf hoher See dann irgendwie einen Windpark errichten werden und so weiter. Das hat er aber dann nicht im Weiteren ausgeführt.
Ah, ja.
Ja. Konkreter war da schon der Beitrag von dem Brinkmann, also Herrn Brinkmann aus Dortmund vom DW21, der ist einfach sozusagen auf seine Art, der ist eher zum Anpacken. Der sagt, was er will, was er kann, was er nicht kann und so, das ist schon klar. Man weiß bei dem relativ gut, was man zu erwarten kann. Was man von dem zu erwarten hat. Aber in der Summe, dann war jemand von der Landesregierung da. Wir haben eine rot-grüne Landesregierung, da war ein Staatssekretär, ich weiß nicht aus welchem Ministerium der war, der hieß Horzewski, Energiewende im Fokus der Landesregierung, also der war befugt für die Landesregierung zu sprechen. Der hat eigentlich zusammen mit dem RWE Neuhaus ständig immer nur dahingehend argumentiert, dass man doch nicht zu schnell doch die fossilen Erzeugungskapazitäten zurückbauen sollte, dürfe, weil ansonsten das Netz...
Seine Rente nicht sicher ist.
Das könnte eins sein, ja. Das Netz zusammenbrechen. Also sie haben dann die tollsten Visionen, das Netz zusammenbrechen und so weiter. Die Erneuerbaren seien ja so, dass es jetzt kommt ein neues Fremdwort, wird immer mehr zum Modewort in dem Sektor, in anderen schon lange. Volatil.
Was?
Ja, volatil, stimmt. Das kennen wir von der Börse. Ja? Volatil,
ja.
Sind Aktienkurse. So, und jetzt sind plötzlich die erneuerbaren Energien volatil. Also man macht sie auf eine andere Art madig, indem man sagt, ja, mal weht der Wind, wenn es ihm gefällt, und dann weht er wieder nicht. Die Sonne scheint, wenn es ihr gefällt, und nachts gefällt sie aber nie und so weiter. Und dann werden also solche, im Prinzip muss man sagen, das sind echt Kindergeschichten, zusammengetragen. Und dann eben daraus die Notwendigkeit gebastelt, dass man um das Ganze überhaupt, um trotzdem mit dem Zubau von Erneuerbaren zu erlauben, aber dann eben eine Netzsicherheit zu schaffen, dass man dann im Hintergrund eben eine ganze Batterie von Reservekraftwerken stehen haben muss. Kohle, nochmal Kohle, Braunkohle, vielleicht auch mal ein Gaskraftwerk, ja, oder so, die man bei Bedarf hoch und runter fährt, um die Lücken zu schöpfen. Das ist die Argumentation von dem Vertreter der Landesregierung, wie auch von der RWE gewesen, auch von vielen anderen später. Das ist typisch. Also wieso, wie sie argumentieren, das ist total typisch. Also die sagen Energiewende ja, aber...
Ja, aber...
Aber nicht so schnell, bitte. Und eigentlich wollen sie gar nicht, aber sie sagen, dass sie können heute nicht mal sehen, Energiewende. Nein, das kann heute keiner mehr sagen. Aber ja, dann irgendwie gucken, dass man irgendwelche Argumente wieder findet, wie man da irgendwie dann doch noch die Kohlekapazitäten und los wird. Und ich meine, RWE, müssen wir noch mal gucken, hat gerade letztes Jahr zwei Riesenblöcke Braunkohlekraftwerke am Niederrhein eröffnet.
Ja, totale Sauerei.
Neurath in der Nähe. Riesenblöcke, die fluten eigentlich das Netz mit Kohlestrom.
Und dafür wird dann wahrscheinlich der Hambacher Forst dann auch noch demnächst platt gemacht. Dann noch, ne? Das dann ist doch die Geschichte. Ne?
Die fluten das Netz mit Kohlestrom und weil das so dumm eingerichtet ist, dass die Erneuerbaren Einspeisevorrang genießen, das heißt, die immer davor kommen. Also wenn ein Windrad anfängt, sich zu drehen, ein bisschen Strom produziert, zack, kommt das bisschen Strom als erstes ins Netz. Ja. So, dann muss am Ende das Kohlekraftwerk Neurath 2 oder wie auch immer um einen Tacken gedrosselt werden.
Ja. Und jetzt, schon sprudeln die Gewinne nicht mehr.
Das ist bitter.
Und da haben wir das Problem, nicht wahr?
Und da nennen wir die ganzen Reserve Kapazitäten im Hintergrund, die nennen wir doch jetzt alle einfach, das gehört zur erforderlichen öffentlichen Netzinfrastruktur. Und das bedeutet, dass die Kosten für die Vorhaltung und für die Mindereinnahmen, weil die ja immer wieder hoch und runter, ist sowieso, ja, Mindereinnahmen, also ein Einnahmenausgleich, dass das alles gewissermaßen entweder von der öffentlichen Hand oder von den Verbrauchern, wie bisher.
Ja, bezahlt und wird. All dies wurde auf diesem tollen Energiewende-Kongress der Stadt Dortmund propagiert.
Ja, richtig. Man konnte in der Pause auch mit Elektromobilen fahren, wenn man wollte. Aber das ist die Hauptlinie und es gab keinen, also die Kongress, sagen wir mal, Dramaturgie sah nicht vor, dass an irgendeiner Stelle hätte eine Diskussion über die Zukunft der Energieversorgung Dortmunds gegeben hätte.
Nein.
Es gab immer nur so ein paar Minuten angeben, an jedes Referat angehängt, um da Nachfragen zu starten. Nachfragen, Herr Referent, können Sie mir das vielleicht noch mal ein bisschen näher erläutern? So, aber bitte keine Gegenthese oder grundsätzliche Fragestellung, das führte sofort, ist mir mehrfach passiert, da waren schon auch ein paar unterwegs, die sich das nicht so ohne weiteres bieten lassen wollten, aber denen wurde einfach nach kurzer Zeit das Wort abgewürgt.
Ja.
So ist das.
Das hört sich jetzt alles nicht so wirklich begeistert an.
Wir geben es noch nicht.
Aber ihr habt noch nicht ganz aufgegeben.
Nein, wir geben es noch nicht auf. Ich glaube auch, dass wir mit unserem Flugblatt, was wir da verteilt haben, dass wir damit auch richtig waren. Also das ist ja.
Wir werden das auch noch auf unserer Seite verlinken.
Es ist nicht schön. Es ist so ein Ding gewesen, wo wir sehr viel reingepackt haben. Aber wir wollten also sehr viel. Es kam uns darauf an, möglichst viel reinzuschreiben, womit man sie packen kann und nicht ein schönes optisch, wie man ja heutzutage so Dinger macht. Und wir wollten vor allen Dingen den berühmten Herrn Scheer zitieren, der ja zwei wunderbare Dinge in seinem energetischer Imperativ, so heißt sein Buch, das ist nach seinem Tod erst erschienen, mit wunderbaren Worten beschrieben, dass es notwendigerweise zu einer Interessenkollision zwischen den alten Akteuren der Energiewirtschaft und denjenigen, die auf eine Energiewende im Sinne des Klimawandels eintreten, kommen muss, dass das auch nichts Irrationales ist, weil jeder fährt seine eigene Spur und man einfach nur die Kraft haben muss, das durchzustehen. Und das beschreibt er mit so schönen Worten, wir wissen ja, der ist ja SPD-Mann, wir hoffen, dass das auch so dem einen oder anderen zu denken geben mag, der hier in Dortmund unterwegs ist, denn ich weiß, Scheer ist schon eine Größe auch. Bei manchen zumindest.
Ja gut, dann hoffen wir weiterhin das Beste. Mhm. Ich finde es prima, dass ihr da weiter dran bleibt an all diesen Politikern und
wenn es was Neues zu berichten gibt, melden wir uns.
Super, ja? Herzlichen Dank erstmal.
Ein Märchen. Es war einmal ein König, der liebte sein Volk und wünschte sich für sein Volk nur das Allerbeste. Aus diesem Grund ließ er sein Volk zusammenrufen und sprach zu ihnen: Ich bin euer König, doch sollte irgendwann einmal mehr als die Hälfte meines Volkes mich nicht mehr als König haben wollen, werde ich abdanken und den Weg für einen anderen König freimachen. Ich will keinen Kommunismus und auch keinen reinen Kapitalismus. Ich werde nicht vorgeben, welche Produkte produziert werden, sondern dies dem Markt bestimmen lassen. Meine Steuern werden erträglich sein, jeder soll frei sein und soll sein Glück versuchen. Mit Fleiß, Arbeit und Intelligenz sollt ihr reich werden, aber auch diejenigen, die es nicht schaffen, aus ihrer Armut herauszukommen, werde ich nicht im Stich lassen. Niemand soll Hunger erleiden müssen oder kein Dach über den Kopf haben. Einen großen Teil der Steuern werde ich dazu nutzen, damit diese genannte Not nie eintreffen möge. Und das Volk jubelte seinem König zu, und der König regierte alsdann, so wie er geheißen hatte. Er nahm sogar Schulden auf, um sein Versprechen für die Armen einhalten zu können. Doch eines Tages drohte der Staatsbankrott. Mittlerweile waren in seinem Reich so viele Menschen ohne Arbeit und ohne Brot, dass weder Steuern noch Geldaufnahmen reichten, um ihr Elend zu lindern. In seiner Not ließ der König seine reich gewordenen Bürger in seinen Palast rufen und sprach zu ihnen: Ich habe eine Gesellschaft geschaffen, in denen es dem Fleißigen, Tüchtigen und Intelligenten möglich war, Geld anzuhäufen, und ich nahm von ihnen keine besondere Steuer. Nun aber bin ich, euer König, euer Staat, in eine finanzielle Schieflage geraten, so dass ich die Armen nicht mehr unterstützen kann. Sicherlich habe ich auch viele Fehler gemacht, hätte selbst umsichtiger wirtschaften sollen, aber nun bin ich derart in Not, dass ich euch, die die Gewinner des Systems sind, bitten muss, mich und eure Ärmsten zu unterstützen. Und was meint ihr, was die Reichen darauf erwidert haben? Sie haben gar nichts gesagt. Sie sind schnell flüchten gegangen und haben ihr Geld ins Ausland in Sicherheit gebracht. Der König war sehr traurig über diese Reaktion und versuchte mit seinen allerletzten Reserven die Armen zu unterstützen. Aber es reichte hinten und vorne nicht. Und nun wurden die Armen sehr unruhig und immer mehr wollten ihren König nicht mehr. Der König müsste abdanken, wenn er keine Lösung des Problems finden würde. Und so ließ er die Reichen noch einmal in seinen Palast bitten. Und da kaum noch einer freiwillig kam, ließ er so manchen mit Gewalt in seinen Palast schleppen. Und er trat erneut vor die Reichen und sprach: Ich verlange von euch nicht euer komplettes Vermögen zurück. Es reicht ein zehnter Teil von diesem, um die Regierungskassen wieder halbwegs zu füllen. Und anschließend noch 10 Jahre ein Zehntel eurer Einnahmen und das Reich könnte wieder beruhigt leben. Ihr sollt euer Geld auch nicht einfach so hergeben. Ihr könnt mir Vorschläge machen, wie die Regierung besser haushalten könnte, damit sie nicht noch einmal in eine solche Schieflage gerät. Und wenn mehr als die Hälfte von euch diese Ratschläge als sinnvoll erachten, dann wird der König euren Ratschlägen auch folgen und sie zu Gesetz machen. Nur wenn ihr gar nichts beitragen wollt, um diese brisante Situation zu verbessern, werde ich abdanken müssen, und wie der nächste König regieren wird, weiß ich nicht und auch ihr nicht. Also, wenn ihr mein System auch weiterhin möchtet, dann haltet zu mir und unterstützt mich. Und siehe da, die Reichen wurden einsichtig, sie gaben ein Zehntel ihres Vermögens als Soforthilfe, beratschlagten anschließend mit dem König neue Führungs- und Finanzstrategien, und als sie eine vernünftige Idee mehrheitlich befürworten konnten, wurde diese zu Gesetz. Und die nächsten 10 Jahre gaben sie ein Zehntel ihrer Einnahmen, damit sich der Finanzhaushalt des Reiches weiter stabilisierte, und die Stimmen, die den König abwählen wollten, verstummten zusehends. Und wieder einmal wurde eine Win-Win-Situation geschaffen. Die Reichen blieben, bis auf kleine Einbußen, weiterhin reich. Die Armen hatten zumindest wieder zu essen und ein Dach über den Kopf. Und der König konnte weiter König bleiben. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann, wer weiß es schon.
It comes from the townships, locations, reservations, whichever, near the cities of South Africa, where all the black South Africans live.
Das war's dann mal wieder für heute. Die Sendung gemacht haben Sonja Dohm, Petra Liebherr, Thomas Schmiester und ich, Evelyn Böhm. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Tipps, Links und Termine finden Sie auf unserer Webseite http://agora.free.de/radio. Oder fragen Sie die Suchmaschine Ihres Vertrauens nach Radio Brennnessel. Sie werden uns finden. Bis zum nächsten Monat. Tschüss.
The children shout from the streets as they see police cars coming to raid their homes for one thing or another. They say, Kauleza Mama, which simply means, hurry Mama, please. Please don't let them catch you.